viel suchen und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Passt ja auch schon eigentlich zu dem heutigen Bibelabschnitt. Als Gemeinden macht man sich ja Gedanken, wie kann man zum Beispiel bei ProChrist, Birgit, du wirst das noch wissen, vor 2 Jahren ungefähr war das, ne, mit den Hoffnungszeichen, Hoffnungslicht oder irgendwie sowas. Okay? Da hat man sich auch Gedanken gemacht, wie kann man da als Gemeinden das Evangelium einfach ganz neu wieder in die Zeit hineinsagen. Und man macht sich da viel Gedanken, als Gemeinschaft, als Kirchengemeinde und als drumherum, wie kann man das am besten machen, auch wir bei uns in Hammersbach mit der Pfarrerin Behrenfinger. War so eine Veranstaltung, war so ein Punkt gewesen. Und da macht sich eine Gemeinde wieder ganz neu auf den Weg, viele Gedanken, Konzepte und hofft, dass dann die Leute kommen und dass sie dann das Evangelium hören und dass sie zum Glauben finden mögen. Ja, und dann, dass etwas Neues geschieht. Und wissen wir nicht doch, dass es sehr viel mehr an uns ganz persönlich liegt. In unserem ganz normalen Lebensalltag, wo Gott hier und da Möglichkeiten schenkt, dass wir irgendwie die Möglichkeit bekommen, auch mal das Evangelium weiterzusagen oder Zeugnisse von unserem Glauben persönlich sprechen können. Gott sei Dank, ich bin Christ und habe hier eine feste Zuversicht. Und dass wir als Christen wirklich von der Wiege bis zur Bahre ganz geborgen sein dürfen in all dem, was da uns umgibt. Das ist doch ein so großer Fundus, aus dem wir heraus leben dürfen. Dass wir nicht in ein tiefes Loch stürzen, sondern dass wir immer schon eine Perspektive über das alles hinaus haben. Ich denke, wir spüren, dass es oftmals sehr viel mehr im Alltag, nicht an den großen Konzepten liegt, die auch wichtig sind. Natürlich, dass man da mal als Gemeinde auftritt und ganz neu einlädt. Aber dass es doch sehr viel mehr an unserem Alltag liegt. Dass wir von dem, was wir empfangen haben, einfach auch fröhlich weitergeben können, wie es im Wochenspruch heißt. Und ich bin ja nun heute 56 Jahre alt geworden, also schon über ein halbes Jahrhundert. Als junger Mensch war ich sehr mit dem Missionswerk Licht im Osten verbunden. Ich kriege immer noch Sachen geschickt, die Zeitung von dort, aber früher war das noch viel mehr, als das eigentlich verboten war, vom Glauben Zeugnis zu geben. Und als sich da Christen auf den Weg gemacht haben, in die Sowjetunion, nach Rumänien, sonst wohin, um dort Bibeln hinzuschmuggeln. Und das war alles wirklich gefährlich gewesen, aber erst recht natürlich für die Christen vor Ort. Da konnte es sein, dass jemand getauft wurde und gleich von der Taufe ab als erwachsener Mensch dann ins Gefängnis kam. Oder dass eben die Gemeinden nur noch durch Mütterchen am Leben gehalten wurden, geistlich, die es dann einfach aus der Bibel vorgelesen haben und ihren Glauben weitergegeben haben, weil die ganzen Pastoren einfach weg waren im Gefängnis. Und da erzählte einer bei so einer Glaubenskonferenz, es kam immer um Ostern herum, so eine Glaubenskonferenz in Korntal, dass er in der Nähe von St. Petersburg, heißt es jetzt, ne, also Leningrad früher, St. Petersburg, wohnte. Und dass er da bewusst in diese große Bildergalerie gegangen ist und die Sprache, die er verstanden hatte, so aus dem Westen kommen dann, da hat er sich neben dieses Bild von Rembrandt gestellt, die Heimkehr des verlorenen Sohnes. Und hat darauf gewartet, dass dann die Touristengruppen kamen aus der DDR oder aus Westdeutschland oder wenn er sonst die Sprache verstand und hat sich neben dieses Bild gestellt. Und immer wenn er diese Sprache dann gehört hatte, die er auch übersetzen konnte, dann hat er gesagt, wissen Sie, Sie stehen ja hier bei einem ganz bekannten Bild. Das werden Sie vielleicht gar nicht wissen, das ist von Rembrandt, die Wiederkehr des verlorenen Sohnes. Und vielleicht wissen Sie die Geschichte gar nicht. Darf ich Ihnen gleich mal erzählen? Und so kam dieser Christ dazu, ein Evangelist zu werden. Da das, was er geschenkt bekam, dieser Glaube, der ihn durchgetragen hat, auch in ganz schweren Situationen, nicht für sich behalten können, sondern hat sich Gedanken gemacht, wie kann er in seinem Alltag, in seinem schlichten Alltag, das Evangelium weitergeben, ohne vielleicht möglicherweise vom Staat groß Probleme zu bekommen. Denn in der Staatsbibliothek oder in seiner Kunstgalerie zu stehen und Rede Antwort zu geben, das kann ja nicht verboten sein. So hat der eine Möglichkeit gefunden, von seinem Glauben ganz schlicht Zeugnis zu geben. Ist es nicht wunderbar? Das passt mit diesem Wochenspruch ganz wunderbar zusammen aus Lukas 12, 48. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Wir haben es auch schon gehört vom Carsten, wie er uns so ganz lieb in den Text hineingenommen hat, in den Bibelabschnitt für heute. Und ich war ja am Pfingsten auch schon bei euch. Da ging es einem nicht nur um das Sprachwunder, dass dieser Turmbau zu Babel und diese Sprachverwirrung aufgehoben ist bei Pfingsten und dass das Evangelium nun ausgegossen wird und dass die Leute auf einmal Vollmacht bekommen, über den Glauben zu sprechen, sondern wir hatten damals auch Gedanken uns gemacht, was hat das seelsorgerlich für uns auch für Konsequenzen. Heute kann man sagen, geht es fast an der Stelle weiter. Da geht es nämlich, wie Carsten schon gesagt hatte, um diesen Freimut. Freimut einfach über das zu zeugen, Zeugnis zu geben, weiter zu sagen, was wir selber im Glauben empfangen haben und von dem wir selber so sehr leben. Aber das fällt uns manchmal so sehr, sehr schwer. Die reale Situation bei der Apostelgeschichte war, jetzt kann ich mal klicken, weiß nicht. Gut, sehr schön. In Apostelgeschichte 3, das ist ja, jetzt habe ich schon zu viel weiter geklickt, das war mein Fehler, ne? Jetzt gut, danke, ich mache nichts mehr. Hier also auf der linken Seite von einer Jugendbibel, wie man versucht hatte, das einfach auch mal wiederzugeben, rechtes Bild, auch eine Darstellung von der Situation in Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes waren auf dem Weg in den Tempel. Und dort an einen der, ich denke, 12 großen Tore in den großen Tempelbereich hinein. Hier ist es, im Westen, da wo man die Gebetsmauer sieht, heutzutage noch ganz auf der linken Seite oberhalb. Da ist also dieses Tor, die Schöne wird es genannt, oder das Kettentor. Das setzten sie immer einen Gelähmten hin, der von Geburt an gelähmt war. Dass er dort um seine Mahlzeit betteln konnte. Dass sein Leben abgedeckt war. Denn wie viele gingen hin und Almosen geben, war natürlich eine ganz wichtige, gute Tugend gewesen, die erwartet worden ist von jedem frommen Juden. Und von Touristen vielleicht ja auch. Und so saß dieser Gelähmte da, Tag ein, Tag aus und wurde so praktisch versorgt. Muss man fast sagen, stumpfsinnig. Er blickte nämlich gar nicht nach oben, als Petrus und Johannes vorbeigingen. Er streckte nur seine Hand hin, wollte ihm was bekommen. Wollte schon gar nicht mehr in die Gesichter schauen. Wollte schon gar nicht mehr ein Wort verlieren und irgendeine dumme oder unangemessene Antwort bekommen oder eine Lüge. Er blickte nicht auf. Ich habe das einmal erlebt, habe ja in Tübingen studiert, habe im Bengelhaus gewohnt und musste dann immer mit dem Fahrrad in die Uni fahren, ganz normal. Und da waren wir unter der Unterführung, Bahnhofunterführung, da saß auch so ein nicht sesshafter, der war irgendwie körperlich behindert und da fuhr ich erst vorbei und denke, irgendwas sollte man doch da auch weitergeben und habe mir überlegt, was kann man denn geben und da hatte ich eine Banane gehabt, so als Zwischenfrühstück und habe gedacht, die ist ja noch verpackt, original verpackt von der Natur, da kann man es ja nun wirklich weitergeben, da wird er sich bestimmt freuen und wollte dem die Banane geben, der blickte auch nicht überhaupt nicht auf. Da blieb er einfach nur so sitzen auf seinem Fußboden und bettelte so. Und dann habe ich ihn angesprochen und da stand er plötzlich auf und da haben wir uns unterhalten. Und da haben wir uns angeguckt auch. Eine ähnliche Situation finde ich da auch in der Bibel wieder, in Apostelgeschichte 3. Der Gelähmte will gar nicht aufgucken und so sprechen ihn nochmal Johannes und Petrus an und sagen dann, Gold und Silber haben wir nicht. Aber was wir haben, das geben wir dir. Steh auf und geh heim. Sei gesund. Und genau das ist, er ging auf, er sprang umher und er lobte Gott. Das ist dann die Reaktion von diesem, der sein Leben lang gelähmt war. Was für ein Wunder. Aber hohe Priester und Schriftgelehrte und die Pharisäer, die haben sich überhaupt nicht darüber gefreut, dass da dieses Wunder geschah, so beim Tempel. haben Johannes und Petrus gefangen genommen, verhört und sogar über Nacht noch in ihren Gewahrsam behalten. Aber weil sie ja noch nichts Böses gemacht haben, konnten sie ja auch nichts irgendwie Habhaftes haben. Und haben sie nur sehr scharf angesprochen, gesagt, sie sollen nicht mehr von Jesus etwas weiter sagen. Jesus nicht verkündigen. Denn dass die Sache um Jesus wirklich um sich griff, das haben sie mitbekommen. Damals als, der Tote von Maria und Martha, Lazarus, im Grab lag und Jesus sagt, komm heraus. Da kamen viele Juden zum Glauben, heißt es da. Und auch hier ein Wunder, was unvorstellbar schien. Einer, der sein Leben lang gelähmt ist, auf einmal kann er springen, loben und verdanken. Also sehr hart werden die beiden angegangen und es wird ihnen scharf verboten, nicht mehr von Jesus irgendetwas in der Öffentlichkeit zu erzählen. So wurden sie entlassen. Da an dieser Stelle setzt nun Apostelgeschichte 4 ein und es gibt zwei ganz besondere Wunder, die nun an dieser jungen Gemeinde geschehen. Der erste heute, darum geht es mir heute bei uns hier, um diesen Freimut. Das andere, wenn ich mal wiederkomme, vielleicht, so Gott will, dann gibt es den zweiten Teil auch noch dazu. Aber heute geht es um diesen Freimut. Denn die beiden Jünger, die gehen nun zurück in die Gemeinde. Gott sei Dank trifft sich da eine Gemeinde. War sie groß, war sie klein? Sie trafen sich einfach, um miteinander zusammenzukommen, um miteinander Gott zu loben, zu preisen und Gemeinschaft zu erleben. Sie waren da und da genau hin gingen die beiden, Johannes und Petrus. Und erzählten, was geschehen war. Und jetzt ist ja nun die Frage, was passiert nun? Ist die Gemeinde nun ganz verschreckt und voller Todesfurcht, wie damals, als Jesus verurteilt worden ist und im Grab lag? Als sie Angst hatten, dass sie selber auch verurteilt und umgebracht würden? Ziehen sie sich also in ihr Schneckenhäuschen zurück und sagen, na, wenn es der Staat verbietet, dann können wir auch nichts machen? Oder platzt ihnen innerlich der Kragen? Es waren ja schon viele Tausende zum Glauben gekommen, am Pfingsten und auch später. Da war ja was los. Da müssen wir mal demonstrieren. Da müssen wir mal etwas Besonderes planen. So geht es doch wirklich nicht. Weder noch die Gemeinde, klickt mal weiter, die Gemeinde fängt an zu beten. Und brauchen erst einmal von Gott her den richtigen Eindruck, das richtige Wort in ihrer Situation. Ich habe ein Zitat gefunden von Nelson Mandela. Alles erscheint, muss meinen Pull aufsetzen, schwierig, bis es getan ist. In dieser Situation hätte sich die Gemeinde ja auch ganz verzagt zurückziehen können, zurückhalten können. Das wissen wir auch nicht weiter. Dann lassen wir es eben. Sind wir eben eine Hausgemeinde für uns und gucken, dass es uns gut geht und dass uns da nichts passiert und bleiben einfach für uns. Wenn sie das nicht wollen, dann haben sie halt gehabt. Nein, sie fangen an, von Gott her sich eine Perspektive zu schenken und zitieren da den Psalm 2. Wir haben es gehört in der Schriftlesung. Und kommentieren und legen den Psalm 2 aus in ihre Situation hinein. Ja genau, Herr, das, was damals verheißen war, das ist jetzt bei Pontius Pilatus und bei den Hohepriestern geschehen. Dass sie sich gegen deinen Gesalbten, gegen deinen Jesus auflehnen. Und nachdem sie von der Bibel her so Fundament hatten, ein vollmächtiges Gemeindegebet, und nun, Herr, sieh an ihr Thron und gib deinen Knechten mit allen Freimut, Nummer 1, zu reden dein Wort. Nicht bewahr sie vor dem Bösen, bewahr sie vor dem Gefängnis, bewahr sie vor irgendetwas oder uns, sondern gib deinen Knechten Freimut, dieses Evangelium wirklich zu verkündigen. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch deinen Namen, deines heiligen Knechtes Jesus. Zudem, dass die Christen das Evangelium weitersagen sollten und weitersagen wollten, sollte sich auch Gott zu diesem Evangelium stellen in weiteren Zeichenhandlungen, Wundern und Heilungen. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Nummer zwei. Freimut, Freimut. Wie sieht es denn da bei dir aus? Klar, bei ProChrist machen wir mit. Aus dem Alltag. Fällt es uns da nicht oftmals echt schwer, über die Hürde zu springen und ein Zeugnis zu geben? Ich habe ja noch einen älteren Bruder und noch eine ältere Schwester. Und als ich meinem Bruder erzählt hatte, dass ich Pfarrer werden will, da hat er gesagt, aber ich wäre echt ärgerlich, wenn du zur Heilsarmee gehst und mit den Leuten dann so durch die Kneipen ziehst und da Jesuslieder singst. Das fand ich sehr schade. Denn er schränkte mich ja dadurch sehr ein, im Grunde genommen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja eine wichtige Aufgabe. Als ich in Stuttgart war, die Heilsarmee, die waren ja echt überall. Und mit ihrer Uniform konnten sie auch überall hingehen und Zeugnis geben. Offensichtlich ist es in unserer Situation, in unserem Land, in unserer Situation, wo wir wohnen, möglich, über alles Mögliche zu sprechen, auch allgemein über Glauben. Wer ist nicht alles religiös oder gläubig? Aber über Jesus speziell zu sprechen, da hat man den Eindruck, das ist irgendwie in der Situation nicht fein. Das macht man nicht. Das ist zu persönlich. Das geht zu nah. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so beobachtet oder ob ich da bloß zu feinfühlig bin. Also allgemein über einen Gott, ein höheres Wesen zu sprechen, das da Wunder tut, das ist alles noch einfach. Aber plötzlich ganz speziell über Jesus zu sprechen, der gestorben ist und auferstanden ist und lebt und wiederkommt und der Herr ist, der Herr der Gemeinde. Da sind wir irgendwie so ein bisschen wie an die Fessel genommen. Freimut betrifft ja beide Situationen. Einmal die äußerliche Beschneidung der Freiheit oder natürlich dann die innere Beschneidung der Freiheit. Wir dürfen heutzutage in einem Land leben, wo es eigentlich gar kein Problem mehr über den Glauben Zeugnis zu geben. Aber wir haben es eher in der anderen Situation, dass wir die innere Freiheit irgendwie nicht so recht haben. Dass uns so ein Schwerfeld da einfach den Glauben weiter zu sagen. Ich erinnere mich noch, als ich Student war in der Examenzeit, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich hatte auf meinem Auto einen riesengroßen Aufkleber, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und als ich da sehr viel gelernt hatte an dem einen Tag, da habe ich gedacht, komm, jetzt fahre ich mit dem Auto mal raus in die Stadt und mal einfach in die christliche Bücherei, dann ordnet sich der Kopf wieder mal, wird er frei und dann kann man wieder weiter lernen, weiter studieren. Wie gesagt, aufs Examen lernen war ja doch eine intensive Sache. Und ich wollte gerade gehen und da sah ich so eine ältere Dame hinter meinem Auto, den Autoaufkleber lesen und da blieb sie da stehen und guckte so um sich. Und ich habe gedacht in dem Augenblick, nee, ich will wirklich nicht sprechen. Könnt ihr das verstehen? Also wenn man der ganze Kopf da zugerammelt bis dahin aus. Und ich habe gedacht, nee, ich will jetzt wirklich nicht. Und habe lieber noch mal eine Runde mehr in der christlichen Buchhandlung zugebracht, bis die Oma dann wieder weg war. Hinterher macht man sich seine Gedanken, gell? Und habe da auch mit dem Seelsorger drüber gesprochen und der war nur so ein vollmächtiger Mensch, hat gesagt, er hat den Eindruck, dieses Mütterchen war eher gesandt für mich, dass sie mir Mut machte in meiner Situation, als alles andere. Also da bin ich einer Mutmach-Situation geflohen. dummerweise. Gott lässt es zu, dass die Gemeinde damals und dass wir auch heutzutage manches Mal so in Situationen kommen, wo es vielleicht gar nicht so einfach ist, im ersten Augenblick Zeugnis zu geben. Aber es gefällt Gott wohl, dass wir uns in diesen Situationen bewähren. Ich habe hier noch ein Zitat gefunden. Unser Gott schlägt die Stürme nicht nieder, die sich gegen ihn erheben. Er reitet auf ihnen und wirkt durch sie. Genau das erleben die Jünger dieser ersten Gemeinde in Jerusalem. Die Situation ist ja nach wie vor angespannt. Aber gerade in dieser angespannten Situation will sich Jesus gerade als der Herr offenbaren. Und die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Auch bei einer dieser Glaubenskonferenzen von Licht im Osten hat einer ein Zeugnis gegeben von einer älteren Frau. Also in Russland werden die Babuschka genannt, Mütterchen. Und so ein Mütterchen machte sich auch ihre Gedanken zu der damaligen Situation, als es noch verboten war in den 80er Jahren, Zeugnis zu geben. Wie kann sie das machen? Der Staat hat es verboten, über den Glauben zu sprechen in der Öffentlichkeit. Aber sie fühlte sich doch gerufen, irgendwie, dass sie von Jesus weitererzählen möchte. Und da kam sie auf eine Idee. Auf Fragen zu antworten, ist in Russland nicht verboten. So nahm sie eine kleine Bibel und setzte sich im Bus und fuhr von der Anfangshaltestelle bis zur Endhaltestelle und dann wieder retour. Und nahm immer dann nach einer Weile ihre Bibel aus der Handtasche heraus, schlug sie auf und las. Und das klappte wunderbar in der damaligen Situation. Die Leute guckten ja, gutmütig runter, Mütterchen, was machst du da? Da sagt sie, ich lese in meiner Bibel. Und schon könnte sie irgendetwas weiter sagen von dem Wort, was sie da gelesen hat oder von Jesus Christus oder über ihren Glauben einfach Zeugnis geben. So ein brennendes Herz hatte sie einfach, dass sie das weiter sagen wollte. Und dann erzählte sie ihm und dann kam eine ganz dumme Situation. Sie saß wieder im Bus und auf einmal war sie ein ganz großer militärischer Mensch, der sich neben sie in die Busreihe setzte. Also so mit Lametta und so Uniform eben und Glitzerstandchen. Und da hat sie gedacht, nun kann ich es nicht machen. Und als es so ihre Handtasche knetete und machte, da war ihr, als wenn Jesus zu ihr sagte, nimm deine Bibel und lies. Und weil ihr Jesus diesen Auftrag gab, hat sie gedacht, dann holt sie ihre Bibel aus der Handtasche raus mit bebenden Herzen, schlägt sie auf und liest. Und auf einmal guckte dieser Militär da zu ihr runter und sagt, Mütterchen, was machst du da? Ich lese meine Bibel. Da nahm der Hauptmann oder das Militär ihr die Bibel aus der Hand, wahre Begebenheit, und stellte sich vorne im Bus hin und hat gesagt, neben mir sitzt ein Mütterchen, die liest die Bibel. Ich habe viel über die Bibel gehört, habe aber noch nichts aus der Bibel gehört. Ich gebe jetzt den Befehl, sie soll uns allen im Bus jetzt mal aus der Bibel vorlesen. Und so musste das Mütterchen nach vorne und hat allen über die Lautsprecheranlage des Busses, allen Fahrgästen aus der Bibel gelesen. Freimut. Freimut. Ich weiß selber, wie man manchmal ängstlich ist und man wünscht es sich so und springt dann doch schwer über den eigenen Schatten, weil es irgendwie nicht so richtig fein erscheint. Wir haben nicht diese Bedrängnisse der damaligen Gemeinde, wir haben nicht die Bedrängnisse von Ländern, wo über den Glauben zu sprechen verboten ist, vielleicht sogar bei Todesstrafe verboten ist. Ich erinnere mich auch an Konrad Eisler in Stuttgart, den hat man oft eingeladen. Der erzählte, dass er einen Christen hier in Deutschland kennengelernt hatte, aus dem Irak. Und als dann dieser Irakkrieg vorbei war, ist er wieder zurück in die Heimat und hat dem Konrad Eisler gesagt, er möchte aber seiner Familie über den Glauben erzählen. Und das ist ja dort muslimisch größtenteils. Und da hat Konrad Eisler gesagt, das würde er nicht machen, er soll es doch bitte nicht machen. Und als der Konrad Eisler dann selber mal in den Irak gereist ist, als Evangelist und Verkündiger hat er versucht, diesen jungen Mann noch zu erreichen. Es hat nicht mehr geklappt. Er vermutet, er befürchtet, dass dieser junge Christ einfach umgebracht worden ist von den eigenen Angehörigen. Wir leben in dieser Situation nicht. Wir haben nicht diese Bedrängnisse eines Staates oder von irgendwelchen Fanatikern. Uns fehlt der Freimut oftmals am Inneren. Und ich denke, da möchte Gott ganz neu uns am heutigen Tag Mut machen, dass wir, was wir empfangen haben, fröhlich auch weitergeben können und wollen. Und dass wir uns vielleicht auch wie diese zwei Christen in Russland uns Ideen schenken lassen, wie man doch ganz einfach auch mal über den Glauben ein Zeugnis geben kann. Und die Leute hören zu. Gott möchte dir und mir dazu die Freiheit, die Freimütigkeit schenken. Denn sonst hilft alles pro Christ, so gut es ist, nichts. Wenn wir nicht ganz persönlich von unserem Heiland erzählen können, von dem wir so viel empfangen haben, dass wir dann auch fröhlich weitergeben können. Die Fachleute werden es dann so nicht schaffen, wenn wir ganz persönlich im Alltag den Freimut nicht haben, über unseren persönlichen Glauben Zeugnis abzulegen. Gott schenke uns wirklich Freimut und ein brennendes Herz. Amen. Wir wollen beten, lieber Herr Jesus. Wir staunen, wie die damalige Gemeinde wirklich so gebrannt hatte, mit einem feurigen Herzen das Evangelium weiterzugeben. Und wie sie damit gerechnet haben, dass auch Zeichen und Wunder geschehen in ihrer Zeit. Und wie heutzutage. Vergib uns unsere Lauheit, unsere Trägheit, unsere Abgestandenheit. Dass wir so vieles einfach auch auf Fachleute und besondere Situationen wegschieben, weg von uns. Schenk uns doch diesen Freimut in unserem persönlichen Leben, einfach wieder zu lernen. Gerne das weiterzugeben, was wir selber auch so gerne in Empfang genommen haben. Gib zum Wollen das Vollbringen. Amen. Wir singen nun noch ein Lied miteinander. Segne uns, o Herr. Lied Nummer 4.